bin in Teheran, in Rasht und in Chalchal im Gefängnis gewesen und alle drei waren tatsächlich total unterschiedlich. Ich habe es tatsächlich erwartet, daher war es für mich, indem ich auch eine Kurzgeschichte darüber geschrieben, wie ich es eigentlich so etwa 2, 3 Jahre erwartet habe oder mindestens 1 Jahr so konkret erwartet habe, dass es passiert. Und es passiert ist, dann war ich irgendwie erleichtert. Ich hatte so das Gefühl, okay, das war es dann.
Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, Persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarimi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Persians in a Pot, einem Podcast über die iranische Kultur und vor allem Geschichten über Menschen mit iranischen und internationalen Wurzeln. Mit mir, Yassi.
Und mit mir, Nahal. Salam.
Salam. Wir haben heute in Folge 31 wieder das ganz, ganz große Glück, einen sehr tollen Gast bei uns zu haben. Omid Rezaei ist da. Omid ist freier Journalist und schreibt unter anderem für den Spiegel, die Zeit, die Welt, Taz, Tagesspiegel und andere große Publikationen. Ich habe Omid im Rahmen eines Treffens der neuen deutschen MedienmacherInnen kennengelernt und über den Verein haben wir ja schon ein paar Mal hier erzählt und Omid ist dort auch Mitglied. Herzlich willkommen!
Herzlich willkommen, lieber Omid!
Vielen Dank, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch sehr, ja. Omid, ich fange gleich einfach mal an. Also unsere Zuhörenden und ich, wir kennen dich ja jetzt noch nicht so gut wie Yassi. Wir wissen noch nicht so viel über deine Vita. Aber ich kann so ein, zwei Sachen jetzt mal kurz erzählen. Und zwar bist du aufgewachsen im Iran, hast dort auch als Journalist gearbeitet. Bist du wegen genau deines Jobs oder dieser Tätigkeit ins Gefängnis musstest. Und 2012 bist du dann deshalb auch aus dem Iran quasi ausgewandert. Erzähl uns mal gerne etwas über die Zeit. Also nimm uns zurück ein bisschen in die Vergangenheit. Wie sah dein Leben denn bis dahin so aus?
Mein Leben im Iran war eigentlich mindestens bis zum Studium ganz typisch für einen Mann in einem schiitischen Straight Man in einer kleinen Stadt im nordwestlichen Iran. Also ich bin in Chalchal, in einer sehr kleinen Stadt im nordwestlichen Iran, Aserbaidschan aufgewachsen, bin da geboren aufgewachsen. Chalchal bringt keine gute assoziiert sich nicht mit so vielen guten Sachen, aber trotzdem, ich glaube, ich bin der zweitbekannteste Mensch aus Chalchal, so stelle ich mich immer vor. Und genau, denn der bekannteste ist Ayatollah Chalchali, der direkt nach der Revolution Staatsanwalt war und verantwortlich ist für tausende Verfolgungen, Hinrichtungen, Folter und weiteres. Also ja, es ist keine Gleichstellung, aber ja, mein Name erinnert oder meine Stadt erinnert viele an den Menschen. Und genau, das würde ich auch gut sagen. Auf jeden Fall bin ich da aufgewachsen. In einer Stadt, die noch kälter ist als Norddeutschland oder so. Ein bisschen mehr Schnee haben wir, aber ja, wettermäßig genauso kalt oder noch kälter ist es. Und dann bin ich für das Studium nach Rasht gezogen, einer Großstadt, fast am Kaspischen Meer, sagt man. Und genau, da habe ich Maschinenbau studiert, also Mechanical Engineering heißt es im Iran oder heißt es auf Englisch. Und genau, und was Journalismus angeht, habe ich schon eigentlich in der Schule, also im Gymnasium oder Highschool, wie auch immer man es nennt, Dabiristan nennt man es im Iran, habe ich schon da angefangen zu schreiben, habe ein Schülermagazin, sowas gegründet und so. Und dann auch Während des Studiums habe ich ein Uni-Magazin gegründet und da publiziert, dass, also in der Zeit habe ich auch noch für die Lokalmedien in Rest geschrieben und ja, anonym auch für ein paar Exilmedien also ja, 2010, 11, kurz bevor ich weg musste. Genau, mein Studium war gleichzeitig mit der grünen Bewegung, also wer sich mit dem Iran auseinandersetzt, kennt vielleicht die große Protestwelle nach den Präsidentschaftswahlen 2009. Ich habe 2008 angefangen zu studieren, mit 18, und genau, mein Studium war vielmehr eigentlich von dieser politischen Bewegung geprägt als von Mechanical Engineering. Diese zu viele Beschäftigung mit diesen politischen Entwicklungen führte dann dazu, dass ich auch mein Studium nicht zu Ende bringen konnte. Ich war im letzten Semester, beziehungsweise im 9. Semester, als ich dann weg musste.
Und wie kann ich mir das vorstellen, auch so dein Umfeld und deine Familie und so, wie haben die erstmal so darauf reagiert, dass du angefangen hast zu schreiben und auch journalistisch zu arbeiten, weil Iran war das ja damals auch, und du wurdest ja dann auch inhaftiert, war das ja einfach verbunden, auch damals schon mit sehr vielen Risiken. Wie haben die darauf reagiert, dass du das gemacht hast?
Also vielleicht auch erwähnenswert, ich habe in dem Sinne nicht als Journalist gearbeitet, dass ich jetzt davon gelebt habe. Ich war einfach Student und die, was ich in der Uni publiziert habe, war ja total ehrenamtlich und auch von ein paar kleinen Lokalmedien in einer Stadt wie Rasht kann man ja nicht leben, selbst wenn man vollzeitig da beschäftigt ist. Aber naja, wie gesagt, meine Familie ist auch eine typische, so durchschnittliche, religiöse, aber nicht religiöse, politische, aber nicht politische, so Familie mitten so aus der Mittelschicht. Es war auf jeden Fall, also es hat meiner Familie nicht gefallen, dass ich mich also es gibt auch keine Trennung zwischen Journalismus und politischem Aktivismus vielleicht in dem Sinne. Mindestens in der Zeit, als ich aktiv war, für meine Familie zählte das gar nicht als Journalismus. Für mich auch übrigens nicht so ganz. Es zählte als politisch aktiv sein. Und es ist wie soll ich das sagen, bis zu einem gewissen Grad ist das schön, man ist stolz drauf, dass das Kind sich auch um die politisch interessiert ist, aber dann auf einem bestimmten Punkt wird es dann gefährlich und da ist man nicht mehr dann stolz drauf, sondern man sagt, Kallash bi horme sabzi mi, der kennt ihr den
Nein, ich kenne das nicht.
Also es ist so ein so eine Expression im Sinne von, also Gorme Sabzi kennt ihr aber bestimmt, nehme ich an.
Ja, das ist ein Gericht, ein persisches Gericht, falls ihr Zuhörenden es nicht wisst.
Genau. Und
dein Kopf riecht nach einem persischen Gericht quasi.
Genau, und das heißt, dass man jetzt dass man Sehnsucht nach Gefahr und politischer Gefahr vor allem hat. Und so ist tatsächlich sinnlos. Aber ja, genauso war es für meine Familie, aber an einem bestimmten Punkt war es nicht mehr lustig. Es war, besonders mein Vater hat viel auch immer wieder versucht, mich davon abzuhalten, aber ja, es ist auch keine Wahl in dem Sinne, dass ich mich irgendwann entschieden habe, jetzt will ich politisch aktiv sein und ich will die Welt ändern und ich will den Iran ändern und ich will Demokratie in den Iran bringen und so. So ist es nicht. Man interessiert sich für Sachen. Also bei mir in diesem bestimmten Fall, wir sind einfach wählen gegangen. Es war ja, es gab eine Menge Hoffnung dabei und so. Und dann hatten wir das Gefühl, oder waren wir überzeugt, viele wie ich waren überzeugt, dass ein großer Wahlbetrug stattgefunden hat. Damals sagten wir, der größte in der Geschichte der Demokratie oder so, ist alles irgendwie. Im Nachhinein macht es keinen Sinn. Ich will Iran gar nicht als Demokratie bezeichnen jetzt. Aber ja, dann wollten wir unsere Stimmen verteidigen. Und dann irgendwann, einige sind zu weit gegangen. Einige waren ein paar Monate auf der Straße, einige waren ein paar Jahre auf der Straße, einige haben noch länger weitergemacht. Und ja, ich war auch einer von denen. Es war jetzt keine Entscheidung in dem Sinne, dass ich mich stundenlang damit befasst habe, wie mache ich das, ob ich das machen soll, und dann habe ich mich dafür entschieden und so war es nicht. Es war, und jetzt, ich wollte nur das Richtige tun, und damals hatte ich das Gefühl, dass das Richtige ist. So ist es passiert.
Wie kam es denn dann zu deiner Inhaftierung? Also Nahal hat ja gerade schon gesagt, 2012 bist du ausgewandert, weil du vorher festgenommen wurdest. Wie kam es dazu und wie war deine Zeit im Gefängnis? Weil wir haben ja sehr, sehr oft darüber hier in unserem Podcast auch gesprochen, insbesondere seit der Vorfall im letzten Jahr, wie Menschen darüber geredet haben, wie die Gefängnisse im Iran sind. Wie war das für dich?
Also nochmal eine vielleicht Anmerkung, Gefängnisse im Iran sind auch total unterschiedlich. Ich glaube, keine Geschichte ist repräsentativ für die anderen. Es kommt vor allem drauf an, in welcher Stadt, in welcher Region man im Gefängnis landet. Ich bin in Teheran, in Rasht und in Khalkhal im Gefängnis gewesen, und alle drei waren tatsächlich total unterschiedlich. Und wenn ich nur das eine Gefängnis gesehen hätte und die anderen nicht, dann hätte ich viele Geschichten vielleicht nicht mehr geglaubt von vielen anderen Menschen. Da muss man schon drauf achten. Bei mir war es so, dass ich, also jetzt die, also sowas, in, während der Grünen Bewegung war man oft auf der Straße zu protestieren, und da kam es immer wieder zu Inhaftierungen. Meine erste Festnahme war schon 2009 oder Anfang 2010. Auf der Straße einfach, ich war in Teheran, bin nach Teheran gegangen für eine Demonstration, da wurde ich inhaftiert und war 2-3 Tage in der Untersuchungshaft der Polizei und dann ein paar Tage im Evin-Gefängnis, das war mit Dutzenden, Hunderten oder Tausenden anderen. Da ging es jetzt nicht um die Person, da wird man auf der Straße inhaftiert und wird man auch in der Regel nach ein paar Tagen freigelassen, also die meisten. Es ist, man kann so viele Menschen gar nicht da behalten, und man kann die auch nicht verfolgen im Sinne von, also eine Anklage gibt es in der Regel nicht, es sei denn, dass man was Besonderes gemacht hat. Bei mir war es so, dass ich direkt, als ich mich anschließen wollte, direkt wurde ich dann erwischt und in so ein Van gestellt. Und ich hatte, also man konnte mir gar nichts vorwerfen. Ich hatte noch nichts gemacht. Und es war wirklich,
du bist quasi nur dahin gegangen und schon haben
sie dich reingepackt. Genau, noch nicht war ich bei der Demonstration. Ich war wirklich dabei, mich anzuschließen. Und so ist es passiert. Ja, das war meine erste Erfahrung. Ich war 18, also ein bisschen, oder Anfang 19, es war anders. Aber meine Inhaftierung, meine persönliche Inhaftierung, wo es dann um mich ging, nicht, ich will nicht auf der Straße oder so inhaftiert, war in Rasht. Das war wegen der Inhalte dieses Magazins, dieses Uni-Magazins und auch andere politische. Also wir waren eine kleine Gruppe von AktivistInnen, die Demos organisiert haben, die nachts in der Stadt Sachen verteilt haben, so Flugblätter und so verteilt haben und so. Und genau, irgendwann dann kamen diese Aktivitäten, wurden die Sicherheitsdienste der Stadt wurden so sind aufmerksam geworden. Und genau, dann kam es zu meiner Inhaftierung. Das war so, eigentlich war so, heute ist der 25., dass wir aufnehmen. Es war wirklich 25. oder 26. Oktober 2011, interessanterweise. Das war nicht
Nein.
geplant, aber ja, das, ja. Genau, da wurde ich irgendwie einem Herbsttag morgen sehr früh, wirklich sehr, sehr früh, 6 Uhr oder vor 7 Uhr zu Hause abgeholt. Damals wohnte ich alleine
Mein Gott.
in Rasht. Und genau, dann war ich, mittlerweile habe ich sogar vergessen, es ist jetzt, wie lange jetzt? 2011, 12 Jahre, 13
Ja.
Jahre her ist. Ich war dann etwa so fast 2 Monate, würde ich sagen, 7, 8 Wochen in der Einzelzelle. Dann würde ich, also das war Verhör und so, da ging es darum, es ging um den Inhalt dieses Magazins, wie gesagt, und um viele andere Sachen, die man mir und und dieser Gruppe vorgeworfen hat. Und dann war ich so etwa eine Woche oder 10 Tage in dem großen Gefängnis der Stadt Rasht. Lokan heißt das Gefängnis. Und genau, dann war ich gegen Kaution freigelassen. Das war
Waren dann die anderen aus eurer Gruppe auch mit dir inhaftiert?
nie inhaftiert wurde nur ich. Ein paar anderen wurden vorgeladen, ein paar anderen hatten Probleme in der Uni. Aber ja, also Anklage bzw. Haftbefehl und so gab es nur gegen mich, warum auch immer. Und genau, das war, also die Gefängniszeit ist nochmal sehr individuell, würde ich sagen. Ich habe auch natürlich mit vielen Menschen gesprochen, die ähnliche Geschichten haben. Und die Gefühle, die Eindrücke, wie man das durchmacht, wie es dann einen beeinflusst, all das ist total unterschiedlich, was ich mitgenommen habe, was die anderen mitgenommen haben, oder was heißt mitgenommen,
Ja,
wie
wie sie
sie
es
davon
erlebt
betroffen
haben,
sind,
wahrscheinlich,
genau, wie sie
ne?
es erlebt haben, ist total unterschiedlich. Es kommt natürlich auf das Alter an, wie alt man ist, wie erfahren man ist, wie resilient man ist, inwiefern man es erwartet hat, all das spielt eine Rolle. Ich habe es tatsächlich erwartet, daher war es für mich, indem ich auch eine Kurzgeschichte darüber geschrieben habe, ein meiner ersten Texte auf Deutsch eigentlich, wie ich es eigentlich so etwa 2, 3 Jahre erwartet habe oder mindestens ein Jahr so konkret erwartet habe, dass es passiert. Und es passiert ist, dann war ich irgendwie erleichtert. Ich hatte so das Gefühl, okay, das war es denn. Okay, vorbei. Man muss nicht mehr mit dieser Angst leben. Jetzt, das war's.
Und dann, genau, also nachdem du dann quasi im Gefängnis warst und wieder rausgekommen bist, hast du dir dann gedacht, okay, ich gehe jetzt weg aus dem Iran, ich gehe nach Deutschland oder wie war
Oh,
das?
nee, also man hat, ich glaube nicht, dass Menschen, die politisch verfolgt werden, mindestens in dem iranischen Kontext, überhaupt das Privileg haben, solche Gedanken zu machen. Es passiert wirklich so schnell und so abrupt, dass man gar nicht darüber nachdenken kann. Bei mir war es so, dass ich dann, also es gab dann eine Anklage in 3 Punkten und so, dann gab es eine Gerichtsverhandlung, also in Anführungszeichen, man darf es also es sieht gar nicht nach einer modernen demokratischen Justiz aus. Das sind auch die Dinge, die sehr wenig erzählt werden. Man hat, ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft in Ländern wie Deutschland hat das Gefühl oder ist unter Eindruck, dass es im Iran auch eine Justiz gibt, wie mindestens wie im, keine Ahnung, in der DDR. Oder wenn es um die politischen Fälle geht, es ist gar nicht so. Also bei mir dauerte der Prozess tatsächlich 10 Minuten. Und in diesen 3 Anklagepunkte, also 3 sehr konkrete Anklagen Und die sind, also die klingen auch sehr groß. Also darüber, wenn man jemanden deswegen vor Gericht stellen will, dann muss man wirklich viel darüber reden. Also Maßnahmen gegen nationale Sicherheit sind nicht so Sachen, die man innerhalb von 10 Minuten hinkriegt. Bei mir dauerte trotzdem, und das ist jetzt typisch und repräsentativ, alle andere oder die meisten politischen Verhandlungen sind ja so. Und in diesen 10 Minuten habe ich eigentlich gar nicht gesprochen, mein Anwalt auch übrigens nicht. Der Richter, der auch ein Geistlicher war, hat 10 Minuten so eine Rede gehalten. Warum machst du das? Was soll das? Warum haltet ihr euch nicht an Regeln, sowas? Also ich habe gar nicht gesprochen. 10 Minuten hat er so gelabert und dann, in 2-3 Monaten hatte ich dann das Urteil. Genau, dann wurde ich verurteilt, alles in Anführungszeichen. Also das ist keine wirkliche Prozess. Genau, dann wurde ich verurteilt zu 2 Jahren Gefängnis und ich hatte noch einen offenen Fall. Und dann bin ich natürlich in Berufung gegangen und so, und irgendwann im September oder Anfang September 2000, also ein Jahr danach, 2012, wurde all das bestätigt. Und bei mir war es nochmal interessant oder überraschend war es, dass, einige Sachen erzähle ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt, das Gericht, wo die Verhandlung stattgefunden hat, also das Gericht war nicht zuständig für einen Anklagepunkt. Das wurde zu einem anderen Gericht verschickt. Und ich war da in diesem Gericht im September 2012 für den Prozess. Ich wurde vorgeladen, war mit meinem Anwalt da. Und als ich dann direkt im Gerichtssaal war, hat mein Anwalt mir so direkt gesagt, also hat mir gesagt, dass ich sofort den Gerichtssaal verlassen solle und so. Ich, jo, was passiert? Dann sagt er, ja, dein anderes Urteil wurde bestätigt, also die Berufung wurde nicht angenommen, das wurde bestätigt und jetzt gibt es einen Haftbefehl, die wollen dich direkt jetzt von hier, all das war so eine Falle, mich dann in den Gerichtssaal zu lockern und dann direkt, nein. Also das ist auch irgendwie nur Ergänzungsstrafen vielleicht, sonst hätte man, also die Regeln wären, dass das Urteil bestätigt wird, dann bekomme ich das, beziehungsweise bekommt mein Anwalt einen Brief und dann werde ich dann vorgeladen bis zu einem bestimmten Datum mich dem Gefängnis vorzustellen. So wäre der rechtliche Prozess gewesen. Aber ja, sie wollten mich einfach so überraschend nochmal ins Gefängnis schicken für diese 2 Jahre, die dann bestätigt worden waren, und um einfach, ja, damit ich dann, keine Ahnung, keine Möglichkeit hätte, mich von meiner Familie zum Beispiel zu verabschieden und sowas. Und da, ja, da sagt meine Anwalt, ich muss direkt sofort raus, weil und dann kann ich mich, man hat immer die Möglichkeit, sich wieder ins Gefängnis zu gehen. Dann, er wollte mir die Möglichkeit geben, mich nochmal, also darüber nachzudenken. Und da, genau, die Entscheidung, dass ich weg will, habe ich in diesem Moment getroffen. Ich wollte nicht mehr, ich hatte keine Ahnung, es war irgendwie dann genug mit all diesen
Ich meine, wenn man auch, wie du meintest, die ganze Zeit in so einer Angst lebt, es könnte passieren, es könnte wieder ein Prozess auf mich zukommen, ich könnte wieder inhaftiert werden, das stelle ich mir auch einfach sehr zermürbend vor.
Genau, und es ist nicht so, dass man nach der Freilassung gegen Kaution und so in Ruhe gelassen wird. Man wird ständig angerufen von den Verhören und so. Das ist auch sehr typisch, die versuchen einen zu überzeugen, mitzumachen, Und so kann man tatsächlich davon kommen. Und das ist schon auch, und ehrlich gesagt ist es schon, also wenn man vielleicht zu viel dann das zuhören muss, dass man, dass es eine Möglichkeit, also Kollaboration oder Kooperation, wie Sie das nennen, diese Möglichkeit gibt, dann wird man vielleicht irgendwann das machen. Und das ist natürlich das Letzte, das man machen will. Das ist noch schlimmer als Gefängnis, nehme ich an, dass man, keine Ahnung, dass man dann eigene Freunde, eigene Freundinnen und so verraten sollte, beobachten sollte und so, genau. Und ja, ich habe die Entscheidung auf jeden Fall in diesem Moment, wirklich in diesem Moment, als der Anwalt mir sagte, du, ich muss raus und so, da habe ich gedacht, okay, ich kann es einfach nicht mehr. Nicht, dass ich es nicht will, ich kann nicht mehr, es reicht, ich kann nicht mehr so. Also ich glaube, jeder hat so eine gewisse Resilienz und bei mir war das dann durch, ich konnte nicht mehr. Da habe ich mich entschieden, wegzugehen, aber Deutschland und so, darauf kam es gar nicht an. Und ich war dann, ich kannte Freunde, Freundinnen auch von dem politischen Umfeld, die dann, also ich kannte Freunde in Kurdistan, im irakischen Kurdistan, dann bin ich in den Irak und genau, da war der ursprüngliche Plan eigentlich Frankreich, aber da sind Sachen passiert. Es gab ein Programm, es ist auch lustig vielleicht, das französische Innenministerium hatte ein Programm, iranische AktivistInnen, die verfolgt werden, in Frankreich zu holen. Viele sind eigentlich über dieses Programm nach Frankreich gegangen. Als ich dann in Kurdistan ankam, wurde dieses Programm eingestellt, so zufällig. Und nein. Genau, dann war ich so einfach da, okay, was ist die Alternative? Und die Alternative war, also ich habe mitbekommen, dass Deutschland auch ein ähnliches Programm hat, aber ja, ist ein bisschen anders. Es hat dann etwa 2 Jahre gedauert, bis ich durch dieses Programm ein Visum bekommen habe und nach Deutschland gekommen. Ende 2014, wirklich Ende, so, keine Ahnung, der 27. September oder so sollte es gewesen sein, als ich nach Deutschland kam.
Und wie war das damals für dich, als du in Deutschland angekommen bist? Also ich kenne zum Beispiel die Geschichte von meinem Papa und auch von meiner Mama, wie sie angekommen sind hier. Und teilweise, ja, sind das sehr verletzende Geschichten, weil einfach Deutschland damals nicht so offen war AusländerInnen gegenüber wie vielleicht heute. Aber sie hatten natürlich auch, also ich habe auch witzige Geschichten mitbekommen und dass dann die Studierenden, die zusammen da waren, die eine iranische Community wurden und ne, sehr, sehr stark zusammengewachsen sind. Wie war das denn für dich? Ich meine, du kamst ja auch alleine, ohne Sprache, ohne gar nichts, oder?
Genau, ja, auf jeden Fall ohne Sprache. Es war also vergleichsweise, also ich habe auch Geschichten von 60er, 70er Jahren gehört. Es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar. Bei mir ist irgendwie alles hier gut gelaufen, würde ich sagen. Es war sehr interessant, es war sehr krass. Ich glaube, das Erste, was man macht, ist, dass man anfängt, alles zu vergleichen mit den Erwartungen, mit den Vorstellungen, die man von Deutschland hatte. Und überhaupt das Wort Deutschland war an sich so, das heißt im Iran gar nicht Deutschland, kennt ihr ja. Also Farsi heißt es nicht Deutschland, es musste sich so ein bisschen umgewöhnen, das Deutschland zu nennen. Also bei mir war es, ich kann mich nicht beschweren, es ist gut gelaufen. Es war natürlich schwer, es war diese Sprachlosigkeit vor allem das erleben Menschen unterschiedlich, aber für mich persönlich war es total, vielleicht das Schwerste. Ich bin, also Journalismus ist für mich vor allem Schreiben und das hängt sehr stark mit Lesen zusammen und Journalismus heißt auch viel für mich so hören, was ganz normalen Menschen in der U-Bahn erzählen und in den, was man, also das zufällige Gespräche, die man so, die man hört und all das, von all diesen Sachen ist man ausgeschlossen. Das ist mir noch in der Erinnerung geblieben von den erst in 2 Jahren vielleicht, bis ich dann irgendwie so einigermaßen verstanden habe, worüber mindestens Menschen sprechen, wenn ich irgendwas höre oder man ganz normal Fernsehen verfolgen kann. Also die Entwicklung dann wirklich verfolgen kann, was passiert. Und das war für mich sehr, sehr schwer, das nicht verfolgen zu können, nicht zu verstehen, worum es geht. Ich war auf Twitter oder auf X schon also sehr lange dabei und habe auch sehr schnell angefangen, so deutsche Medien zu verfolgen auf Twitter oder Persönlichkeiten, die ich interessant fand, so Influencer, so Twitter-Persönlichkeiten halt. Aber andererseits
aus
ist es...
Aus Deutschland? Aus Deutschland?
Nee, als ich hier ankam. Aha, okay. Sobald ich hier ankam. Es war so mein Approach zu der Gesellschaft, was hier passiert. Also in Deutschland ist, oder mindestens war, mittlerweile ist Twitter gar nicht so. Also es ist vorbei mit dem, was wir kannten. Aber damals war es so, vielleicht die politischste Plattform Deutschlands, oder der politischste Ort Deutschlands, würde ich sagen. Alle waren da, also es gab gefühlt keinen unpolitischen Menschen auf Twitter. Und das war sehr interessant. Aber gleichzeitig, die Sprache von Twitter ist ja total anders als die Sprache, die man im Deutschkurs lernt. Damals gab es sogar diese 140 Charaktereinschränkung, also nicht jetzt 280. Und das heißt, dass man selbst die Wörter, die man kannte, genau, also keine Ahnung, man schreibt mit einem M und einem Punkt. Und schon das war für mich, also ich verstand es einfach nicht. Und das war sehr enttäuschend am Anfang. Ich hatte das Gefühl, okay, ich lerne es nie, mindestens nie auf Twitter-Niveau. Aber genau, es war in dem Sinne sehr schwer, aber gleichzeitig, ich glaube, in den ersten so 2,5 Jahren ging es mir wirklich nur um die Sprache. Ich habe alles getan, die Sprache zu lernen und so viel es geht. Es war schwer, vor allem im Sinne der Sprache, würde ich sagen, dass man ausgeschlossen ist von allen gesellschaftlichen Debatten, Entwicklungen und alles. Es wird auch viel gesagt, dass man in Berlin Englisch, also dass man mit Englisch durchkommt und so. Es stimmt auch, aber mir ging es nie um darum, nur so zu überleben, sondern ein bisschen mehr mitzubekommen. Und genau, das war das Schwierige. Es war, also die interessanten Geschichten waren auch auch bezüglich der Sprache. Ich kann mich ganz genau erinnern an meinen Deutschkurs, als wir die Ziffer, die Nummern gelernt haben und diese 2. Also ich habe schon beim 2 hatte ich das Gefühl, okay, ich lerne bei der 2, ich kann es nie aussprechen. Also es gab diese Zähne, kenne ich ganz genau, die in dem Kurs haben wir so nacheinander gezählt. Der erste sagte 1, der zweite 2 und so. Und das ging so ein paar Runden durch. Und ich musste 2 sagen. Und 2 ging es schon, aber dann 12. Und als drittes war dann 22 dran. Und da habe ich dann den Raum verlassen. Ich konnte unter keinen Umständen, konnte ich 22 sagen, wollte ich 22 sagen.
Mal, als meine Eltern gekommen sind, ich muss darüber immer noch so lachen, die erzählen immer, dass sie und auch damals Kommilitonen, die hatten nämlich wirklich auch so eine persische Community, immer mit Heidi Deutsch gelernt haben, also mit der Serie. Und das war, finde ich, einfach sehr, sehr süß auch. Omid, wie würdest du denn, also ich meine, du bist jetzt dann 9 Jahre hier, wie würdest du denn dein, also Deutschsein im Vergleich zum Iranischsein beschreiben? Was ist so für dich der größte Unterschied, der sich vielleicht auch so im Alltag einfach zeigt? Oder vielleicht kann man auch anders fragen, inwiefern bist du vielleicht auch ein bisschen... Hast du dir vielleicht so ein paar typisch deutsche Sachen, in Anführungszeichen, angeeignet?
Es ist nicht so einfach zu beschreiben. Ich glaube, man muss sich schon viele Sachen, oder man muss sich irgendwie in Anführungszeichen integrieren, um überhaupt zu überleben. Es gibt bestimmt Sachen, die ich nicht so gemacht hätte, wenn ich im Iran so weitergelebt hätte. Aber es sind so auch mittlerweile ein bisschen so, ich will nicht sagen normal, aber so, so innerlich auch nicht. Aber gehören ja einfach zu dem Alltag, daher sind sie auch nicht so einfach zu beschreiben. Aber ich glaube, was der große Unterschied ist für mich immer noch, das ist zum Teil vielleicht was Westliches, nicht nur Deutsches, aber die Iraner und Iranerinnen sind so übertrieben indirekt. Man sagt fast nichts jemandem ins Gesicht. Und ja, in Deutschland ist das fast so, fast das andere Ende des Spektrums. Ja, das genaue Gegenteil. Also fast. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Länder gibt oder Kulturen gibt, in denen man noch direkter ist. Aber auf jeden Fall dieser Unterschied schon was man immer wieder immer wieder einfällt, immer wieder auffällt im Alltag. Ist man, oh, das sagt man wirklich so? Frage ich mich manchmal. Oder dass man, ja, ich glaube, es ist immer noch so, dass man, wenn man mit den iranischen Freunden, Freundinnen oder in dem iranischen Umfeld irgendwas nicht mitmachen will, sucht man schon eine Ausrede. Sagt man nicht, dass ich das nicht machen will, einfach. Man sagt, keine Ahnung, man findet so, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Besuch, fast bis zum Lügen geht man oder manchmal lügt man einfach. Und gegenüber keinem deutschen Freund, keiner deutschen Freundin habe ich das Bedürfnis, jetzt nicht direkt sagen zu können. Oder habe ich denn, ja, kann ich immer direkt sagen, ich habe keinen Bock drauf. Und das war es. Und keiner ist dann verletzt. Die iranischen Freundinnen, die man übrigens viel länger kennt und viel. Vielleicht sollte man eigentlich viel, wie sagt man, näher sein. Die sind verletzt, wenn man keinen Bock hat. Irgendwas. Dann muss man schon eine Ausrede finden. Das ist einer der großen Unterschiede für mich. Und das macht schon, es macht auch das Leben anders.
Das, was du aber nicht geändert hast, als du hierher gekommen bist oder seitdem du hier bist, wir haben es am Anfang gesagt, du hast als Journalist weitergearbeitet. Du schreibst natürlich auch jetzt viel über den Iran, über Iraner im Ausland. Was hat dich da angetrieben, das fortzuführen? Und wie ist die Resonanz? Also bekommst du Feedback für deine Arbeit so?
Oder vielleicht auch Backlash, ne? Also kann ja auch noch auch sein.
Also was mich dazu motiviert hat, also seitdem ich mich kenne, seitdem ich denken kann, wollte ich schreiben. Das kenne ich schon als Kind. Also seitdem ich schreiben kann, wollte ich schreiben. Und das war auch der Traum als Kind. Es hat bestimmt auch andere Träume zwischendurch gegeben, aber an die kann ich mich nicht mehr erinnern. An das kann ich mich ganz genau erinnern, wo ich mich entschieden habe, so Schreiber zu werden, so Autor oder Journalisten, so würde ich nicht sagen, weil ich das Konzept gar nicht kannte, aber Schreiber zu werden, also zu schreiben, so professionell, so dass Menschen das lesen, nicht für mich selbst zu schreiben. Und ja, das ist genau, also ich habe wirklich unheimlich Spaß dran, Geschichten zu erzählen, sei es journalistisch, literarisch, wie auch immer, in welchem Format und so, und das interessiert mich. Und dann schreiben, die zwei Sachen interessieren mich. Also schreiben ist das, was mich am Leben hält. Sonst lohnt es wirklich das Leben nicht, würde ich sagen. Wenn ich nicht schreiben könnte, dann gibt es nichts mehr, das sich lohnen würde. Und dann irgendwann hatte ich das Privileg, das auf Farsi machen zu können. Dann hatte ich auch die Chance, so davon leben kann. Also in Kurdistan habe ich dann angefangen, so professionell im Sinne von, dass ich davon dann Geld verdient habe und davon gelebt habe. Im Kurdistan habe ich das angefangen. Da war es noch mal viel spannender, weil man dann auch noch Geld verdienen konnte dadurch. Das machte es so ein bisschen sinnvoller vielleicht oder ernster mindestens. Genau, und hier wollte ich es unbedingt weitermachen. Ich dachte, ja, jetzt kann man es also mit Pressefreiheit oder ohne Presseeinschränkungen oder Freiheitseinschränkungen machen und so. Ja, aber das heißt nicht, dass ich immer so gedacht habe, als ich dann die Sprache so mehr oder also anfangen mit der Sprache dachte ich, okay, nie, es wird nie gehen. Es ist unmöglich, dass ich, und das sagt auch die Gesellschaft übrigens sehr stark, die Deutschen, also eins der deutschsten Dinge für mich ist, dass die Deutschen fest davon überzeugt sind, dass keiner diese Sprache lernen kann. Keiner, der nicht mit dieser Sprache, keiner, dessen Eltern nicht mit dieser Sprache geboren sind, können diese Sprache lernen. Selbst die zweite und dritte Generation von MigrantInnen sind anscheinend nicht so enthalten, diese Sprache zu lernen für die deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft. Yeah. Das war auch inzwischen, also zwischendurch mal mein Gedanken, dass ich das nicht lernen kann, da wollte ich aufgeben. Dann, nachdem ich die Sprache mehr oder weniger gelernt habe, dann hatte ich keinen Zugang. Ich dachte, also Journalismus ist kein Mechanical Engineering, wo man dann studiert, dann Stellen sucht für Praktika oder für Jobs und also online auf, keine Ahnung, sehr viele so Jobbörsen, so Online-Jobbörsen, eine Stelle sucht, sich bewirbt und da anfängt. Journalismus funktioniert nicht so und das wusste ich nicht. Oder ich wusste, dass Journalismus nicht so funktioniert, aber ich wusste nicht, wie es funktioniert. Und ja, auch einmal da wollte ich aufgeben, wollte mein Studium im technischen Bereich so fortsetzen und als Ingenieur zu arbeiten und so. Aber ja, dann gab es tausende Zufälle, die dann mir dazu verholfen haben, doch das zu machen. Und ich glaube, das ist immer noch die richtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und zum Feedback, also es ist nicht anders als die anderen JournalistInnen. Man bekommt einfach Feedback für seine Arbeit, egal woher man kommt. Und so. Natürlich bekomme ich noch extra Feedback dazu. Wow, wie kannst du das schreiben? Du bist ja erst seit jetzt mittlerweile, was hast du gesagt, 9 Jahren, aber ja, ich habe 2017 angefangen, so regelmäßig für die deutschen Medien zu schreiben. Und genau, ich bekomme auch dazu, also das extra Feedback, das exklusive Feedback ist, wow, wie kannst du das? Beziehungsweise, nee, du kannst das nicht, du musst das aufgeben. Also beides bekomme ich immer noch, je nachdem, wenn ein Text ein bisschen zu schlecht ist, dann kommt schon das Feedback. Ja, siehst du, du kannst es nicht. Andersrum, wenn dein Text zufällig bisschen zu gut ist, dann ist das, wow, wie kannst du das überhaupt? Oder überhaupt das, wieso ich es kann, höre ich immer noch zu oft. Ich hoffe, dass es irgendwann aufhört. Ist es jetzt ein Jahrzehnt, dass ich hier bin? Und immer muss man es ja doch können. Mittlerweile ist das kein positives Feedback.
Ja.
Also die Bedeutung ist nicht positiv, wenn man immer noch nur drauf angesprochen wird, wie kannst du das machen. Genau, sonst, also mein Feedback ist auch ein bisschen, ich glaube, meine Stärke in der Arbeit ist das gewesen, dass ich noch zugängige Netzwerke im Iran habe und davon profitiere und das auch dann weiterbringe für in den deutschen Raum. Und es ist auch mehr oder weniger exklusiv. Und also nicht im Sinne, dass nur ich das habe, in dem Sinne, dass wenige JournalistInnen in dem deutschen Raum diese Zugänge haben. Und genau so läuft es.
Was ich glaube ich für uns alle ein bisschen verändert hat, aber auch vor allen Dingen glaube ich in der Wahrnehmung der Menschen über den Iran war der Tod von Jina Mahsa Amini letztes Jahr. Ich glaube, für uns als Journalistinnen, aber auch als Menschen, die iranische Wurzeln haben und im Ausland leben, hat das uns natürlich alle sehr, sehr mitgenommen. Und du, Omid, hast ja jetzt vor kurzem, also zu dem einjährigen Todestag quasi, einen sehr, sehr großen Artikel veröffentlicht mit unterschiedlichsten Stimmen von Menschen aus dem Iran, die zu Wort gekommen sind. Ich würde gerne, also ich glaube, für uns alle war diese Zeit sehr, sehr hart und ist es auch immer noch, die Bilder und die Nachrichten zu bekommen. Was ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, war, dass viele von diesen Stimmen, die du interviewt hast, gesagt haben, sie haben jetzt ein Jahr, nachdem diese Proteste begonnen, nicht so die Riesenhoffnung, dass sich relativ kurzfristig was am Regime im Iran und an den Zuständen ändert. Was macht das mit dir? Und wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Also ehrlich gesagt tun mir eher die Menschen leid, die Erwartung hatten, dass sich kurzfristig was ändert. Da die Vorstellung hatte ich nie, auch am Anfang der Proteste. Ich war nie so überzeugt, dass es bald zu einer Änderung kommt. Das heißt nicht, dass ich jetzt nichts von den Protesten halte oder so. Die Proteste waren sehr, sehr wichtig, haben vieles im Iran wirklich fundamental geändert. Die Gesellschaft hat sich geändert und so weiter. Aber Veränderung im Sinne von, also auf der Machtebene, auf der politischen Ebene, dass die Islamische Republik jetzt gestürzt wird und so, das habe ich nie geglaubt. Also nicht, dass es kurzfristig passiert und ja, so, ja, und genau, es war ein bisschen, ehrlich gesagt, schwer, das zu hören schon am Anfang. Es war traurig, das von den normalen Menschen zu hören, die auf der Straße waren mit dieser Hoffnung. Man konnte die ja natürlich, oder man wollte die nicht enttäuschen, aber man kann auch nicht von Berlin aus jetzt denen, die jetzt auf der Straße sind, sagen, nein, das übrigens nichts wird sich übermorgen verändern. Trotzdem geh bitte auf die Straße und so. Und es war traurig, wenn die normalen Menschen das gesagt haben. Es war ärgerlich, wenn die Analytikerinnen, die Politikwissenschaftlerinnen und JournalistInnen das gesagt haben. Die sollen das schon richtig machen. Und genau, ich hatte nie diese Hoffnung, dass es so schnell zu... Und die Hoffnung hat, glaube ich, niemand, der sich... oder also in so phasenweise sind Menschen vielleicht ein bisschen naiv und zu hoffnungsvoll, weil man Bilder sieht und Videos sieht und so. Aber wenn man wirklich nachdenkt und versucht, so analytisch damit umzugehen, dann ist es schon ein bisschen klar, dass es nicht so schnell zu Änderungen kommt. Nochmal auf der politischen Ebene. Vieles hat sich geändert im positiven Sinne. Diese Proteste haben wirklich, ich würde sagen, diese Proteste haben den Iran geändert, massiv. Und das ist keine, daran gibt es keinen Zweifel. Was es mit mir macht, also das letzte Jahr war extrem schwierig, weil also vor allem viele Töte und also überhaupt, was die Gesellschaft so durchmachen musste, aber es hatte auch natürlich persönliche Ebenen für mich. Eine Menge Freunde und Freundinnen, die da geblieben sind, waren sehr direkt betroffen. Also die Freunde und Freundinnen, die ich habe, die kenne ich von dem politischen Kontext. Das heißt automatisch, wenn es politisch was losgeht, dann stehen sie so auf der vorderen Reihe und werden vor allem zuerst betroffen. Also ich kann nicht mehr so zählen, wie viele Freunde und Freundinnen von mir inhaftiert wurden im Laufe dieses Jahr oder in dem letzten Jahr. Ja, in dem Sinne war es auch extrem schwer. So auch diese Gedanken, ja, sollte ich jetzt da sein? Warum bin ich nicht da? Also ich hatte nie, ehrlich gesagt, so stark das Gefühl, dass ich an einem falschen Ort bin. Ich gehöre hier nicht dazu, ich gehöre woanders hin und das war das Schwierige. Und ja, wie gesagt, was die Freunde und Freundinnen, was denen passiert ist und dass man nichts machen konnte, also diese Machtlosigkeit, nur beobachten, darüber berichten und die Welt informieren, was denn passiert. Und all das, so groß es auch klingt, ist total sinnlos, wenn du einen Freund hast, eine Freundin hast, einen engen Freund hast, eine enge Freundin hast. Also wirklich in meinem wirklich nächsten, in meiner nächsten Nähe ist das Menschen vielen passiert. Und das war auch zu erwarten. Also schon am 17. September 2022 wusste ich, okay, jetzt wie viel von deren Welt inhaftiert und in welchem Zeitraum. Ich habe nur, das war so selbstverständlich. Und andersrum, genauso das Gefühl, das mein Vater vermutlich hatte, als es politisch was passierte, als ich noch da war, hatte ich für diese Freundin. Ich konnte sie auch nicht davon abhalten, wollte auch nicht. Man kann dem Freund nicht sagen, geh nicht auf die Straße.
Ja,
und so.
Ja, ja.
Aber ja, gleichzeitig kann man absolut nichts tun. Hat man das Gefühl, die verraten zu haben irgendwie. Was mache ich überhaupt hier? Mhm. Ich sollte auch da sein. Genau, ich sollte mitkämpfen. Ich sollte auch, wenn man dann inhaftiert wird, dann wir alle zusammen und solche Gedanken, die waren also persönlich, so gedanklich, psychisch und auf einer emotionalen Ebene war es für mich extrem. Aber ich habe auch viel gelernt. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Also so eine politische Protestwelle hat es nicht gegeben, seitdem ich draußen war. Also 2018 und 2019 gab es schon, aber es war nicht vergleichbar. Und auch, also jetzt sind wir jetzt nicht mehr bei dem Thema, aber dass es die politischen Menschen in dem Land so wirklich betroffen sind, die sich politisch engagieren, die Intellektuellen, die beteiligt, die waren an den Protesten 2017, 18 und 2019 nicht so beteiligt. Das war so wirklich die mittlere Unterschicht oder die Unterschicht, die auf einmal auf der Straße war und die Intellektuellen und die Politischen waren eigentlich überrascht und wussten nicht, was passiert. Dieses Mal war es ein bisschen anders und die waren auch betroffen und genau, in dem Sinne war es nicht so einfach und ein Freund von mir sagt immer, es ist so, es wiederholt sich einfach. 2011 wurde ich von dieser kleinen Gruppe inhaftiert, 2019 ein anderer, letztes Jahr eine andere und was dann mit denen passiert, mittlerweile sind mehrere von diesen kleinen Gruppen nicht mehr im Iran, auch aus demselben Grund und so. Es wiederholt sich einfach und wenn man nicht im Iran ist, dann kann man nichts tun, hat man das Gefühl, dass man nicht zu nutzen ist und das Leben total sinnlos ist.
Aber genau das Gefühl hatte ich auch irgendwie und ich meine, ich bin hier geboren, ich habe kurze Zeit im Iran gelebt, als ich ein Baby war und ganz klein war und trotzdem hatte auch ich dieses Gefühl von, ich wäre jetzt so gerne dort und wahrscheinlich würde ich mir in die Hose machen aus Angst gleichzeitig, aber trotzdem hatte ich auch immer das Gefühl, ich würde so gern da sein und irgendwie auch was machen und gleichzeitig die Angst um meine Familie, die noch dort ist. Was passiert mit denen? Dann plötzlich ist Internet weg und dann höre ich nichts von denen. Und diese Angst und diese Sorge hatte ich auch ganz, ganz viel in mir. Und wie du schon sagst, man muss auch einfach dann irgendwann lernen, nicht jede schlimme Nachricht zu verfolgen und sich nicht alles anzugucken und anzuhören, weil das mich persönlich psychisch sonst irgendwie total fertig gemacht hätte. Damit muss man ja auch erstmal umgehen. Und deswegen, ich kann mir nur vorstellen, dass es für dich eben diese ganzen FreundInnen, die du hattest, die auf die Straße gehen und so, das ist ja nochmal ein ganz anderes, heftigeres Gefühl.
Ja, man muss auch lernen, politisch damit umzugehen. Mhm. Es ist, also für mich ist es nie so eine, nur eine persönliche Geschichte gewesen.
Aber Omid, wir haben noch eine etwas, ich sage mal, leichtere Frage. Thematisch fürs Ende. Wir haben uns nämlich gefragt, was ist denn für dich das Tollste an der persischen Kultur? Gibt es eine Sache? Ist es vielleicht das Essen? Ist es doch irgendwie Torof und dieses nicht allzu direkt und nicht so irgendwie fies oder sowas zueinander sein? Was ist es für dich?
Ja, ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt natürlich viele tolle Sachen. Also das Essen vermisst man oder man isst vor allem iranisch so viel es geht. Aber es wird, ich würde es nicht als das Tollste bezeichnen. Ich würde bei Literatur bleiben. Ich glaube, das, also, was vermisst man hier am Ende? Also abgesehen von den Menschen, die man vermisst, wenn man auswandert oder auswandern muss, was vermisst man sonst? Für mich ist es so ein Umfeld, in dem man Farsi spricht. Also und jetzt nicht eine isolierte Umfeld in meiner Wohnung, wo, keine Ahnung, iranische Freunde, Freundinnen dabei sind. Nein, in eine Gesellschaft, die so organisch Farsi spricht, beziehungsweise für mich auch aserbaidschanisch, also türkisch-aserbaidschanisch, meine tatsächliche erste Sprache, Muttersprache. Das vermisse ich, aber ja, das ist nicht Teil iranischer Kultur, das ist so selbstverständlich.
Aber Sprache ist ja schon ein großer Teil auch der Kultur und ich finde auch, wie die Iraner so reden. Es ist ja alles sehr bildlich, sehr metaphorisch, sehr so romantisch.
Genau.
Das ist schon.
Genau, und wo sieht man das so am besten? Ich würde sagen, in den Gedichten, also in der iranischen Poesie. Und das ist das Tolleste in den. All diese Metapher und die du beschreibst, die kommen da so zu den. Also bekommen so ihren Höhepunkt. Also besser geht es nicht. Und. Ja, das ist schon, also ich kenne jetzt nicht alle Sprachen der Welt und ich kenne nicht alle Literatur der Welt, aber es ist schon ziemlich einzigartig, was die iranische Poesie kann und tut. Es ist, ja, also jede Literatur ist an sich einzigartig, aber das Tolleste an der iranischen Kultur ist für mich schon,
wir haben ja auch schon mal,
diese Poesie.
Oh, sorry, wir haben ja auch schon mal in einer Folge über Hafez gesprochen. Yassi, erinnerst du dich da? Mhm. Haben wir auch schon mal angeschnitten. Also ich meine, ich kann nicht so gut darüber reden, weil ich kein Persisch lesen und schreiben kann. Deswegen kann ich das nicht so nachvollziehen, wie du das sagst oder wie mein Vater mir das immer erzählt, wie toll Hafez ist und sowas. Aber natürlich informieren wir uns und lesen hier darüber und deswegen kann ich dem nur zustimmen. Meine Meinung ist, ich liebe das iranische Toro. Das war ja auch einer unserer
Liebst
Folgen.
Du?
Haben wir es beschrieben? Ja, ich finde das total toll und ich mache das inzwischen richtig gerne. Nee, ich glaube, es zählt nicht zu Tordorf, was ich meine. Aber was ich sehr gerne mag, ist, wenn man am Telefon ist mit der Oma oder Tante oder so. Und dann Vater Cham, Golbenet Bana, Vater Cham, Chodafes. So ganz diese Ausdrücke, ich mag das richtig gerne und ich mache das auch jetzt auch inzwischen
ja, das stimmt.
Richtig gerne.
Das stimmt. Sie hat mir letztens bei WhatsApp so geschrieben, Yasamin, Fadoye Topesha und ich nur so, hä?
Das ist ganz ehrlich, das ist, ich liebe das, wenn meine Mama das macht und das macht mich richtig happy, wirklich, diese übertriebene Form von
Zuneigung zeigen, oder?
Zuneigung, und Liebe, so, ja.
Ja.
Ja. Omid, wir kommen langsam zum Ende. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja.
Wenn ihr Omid folgen könnt, wir werden ihn auf jeden Fall auf Instagram, glaube ich, in einer Story so oder so verlinken.
Ja.
Aber Omid, wo kann man dich denn sonst, LinkedIn, Insta am besten, wo können dich unsere Zuhörenden oder Webseite erreichen?
Ja, ich bin leider überall. hoffentlich bald nicht mehr auf X oder Twitter, aber sonst überall und ja, aber über Instagram findet man auch die anderen.
Wir hauen euch alle Links in die Shownotes und auch von deinem Artikel, über den wir gesprochen haben in der Zeit, den fand ich sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank auch von mir, Omid, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder.
Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung, für das Gespräch. War sehr spannend für mich auch.
Sehr, sehr gerne.
Danke dir. Und falls ihr Anmerkungen, Fragen habt an Omid auch, schickt sie uns gerne und wir leiten sie sonst weiter. Und danke fürs Zuhören.
Chodafes.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.